Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Produktion, Perspektive, Premiere. Drei Frauen, ein Filmstandort. Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe des Culture Clubs. In unserer August-Folge spreche ich mit der Leiterin des Filmfest Hamburg, Malika Rabahalla, der Filmproduzentin und Geschäftsführerin von Juna Film, Verena Gräfe-Höft, und Produzentin und Geschäftsführerin von Red Balloon Film, Dorothee Beinemeyer. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Filmstadt Hamburg und beleuchten, welche Rolle die Hansestadt als Schauplatz, Produktionsstandort und Kreativzentrum in der deutschen Filmlandschaft spielt. Aufgenommen wird diese Folge in der Beringstraße in Hamburg-Altona, dem Sitz von gleich zwei Produktionsfirmen, Juna Film und Red Balloon Film. Diese kinoreife Folge wird präsentiert von HVV Switch, der besten App, um zu deinem Kinobesuch zu kommen. Verena Gräfe-Höft, du wurdest 1971 in Hamburg-Eimsbüttel geboren und hast Amerikanistik, Journalistik und Ethnologie in Hamburg studiert und warst währenddessen freiberuflich beim Radio und NDR Fernsehen tätig, als Autorin, Dramaturgin und Moderatorin. Nach längeren Auslandsaufenthalten in Afrika, Asien und den USA hast du 2 Jahre lang im Kulturmanagement der Stadt Augsburg gearbeitet, das Sponsoring für die Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt betreut und zurück in Hamburg dann den 2. Master in Creative Producing an der HMS absolviert. 2009 hast du in Hamburg die Produktionsfirma Juna Film gegründet und seitdem viele preisgekrönte Kinofilme produziert, unter anderem Tore Tanz, das Debüt von Katrin Gebbe. Wird so ein preisgekrönter Film immer etwas sehr Besonderes sein oder ist man als Produzentin einfach dann auch schon wieder bei den nächsten 4 Filmen? Wie ist denn zum Beispiel jetzt der Stand der Dinge? Wie viel Produktion planst du oder setzt du gerade um?
Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr auf das Gespräch mit euch. Und ja, der Film wird immer was Besonderes bleiben für mich. Nicht nur, weil er preisgekrönt ist, sondern weil er überhaupt der erste Kinofilm war, den ich mit meiner Firma produziert habe. Und das ist halt, the first cut is the deepest, wie in der Liebe auch. So gesehen wird der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Das geht gar nicht anders. Und aktuell, ich bin dem Kino, dem Arthouse-Kino immer treu geblieben und habe zwar auch angefangen, Serien zu entwickeln, aber ich würde nach wie vor sagen, das Kinogeschäft ist Herz und Seele von Juna Film. Und aktuell habe ich tatsächlich 12 Kinofilme in Entwicklung in verschiedenen Stadien. 2 sind gerade in der Postproduktion, beziehungsweise ja, der eine wird demnächst auf die große Festivaltourreise gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist insofern ein besonders schöner Film, weil der auf 16 mm in Hamburg und Schleswig-Holstein gedreht wurde. Weil ganz häufig bin ich mit meinen Arthouse-Filmen, auch wenn die majoritär deutsch sind, auch im Ausland unterwegs oder ich drehe nicht immer unbedingt vor der eigenen Haustür. Und den Film, da habe ich mich sehr drauf gefreut, den habe ich tatsächlich buchstäblich vor der eigenen Haustür gedreht in Hamburg und Schleswig-Holstein und das war auch toll. Und auf 16 mm war es auch spannend, ne?
Dann
weil ich
sag noch mal den Titel des Films, wie heißt
Donkey
der denn?
Days. Aha. Eseltage.
Ja, danke. Wir kommen zu Dorothee Beinemeyer. Du wurdest 1978 in Kassel geboren und hast zeitweise in Frankreich gelebt. Nach deinem Studium in Potsdam-Babelsberg hast du bei Egoli Tossel Film gearbeitet und 2006 am Berlinale Talent Campus teilgenommen. 2011 wurdest du Geschäftsführerin der Hamster Film GmbH. 2016 hast du Red Balloon Film gegründet, deren Geschäftsführerin du bis heute bist. Du spezialisierst dich auf internationale Koproduktionen. Die Filme von Red Balloon haben in Cannes, Berlin, Venedig und Marrakesch Premiere gefeiert und wurden vielfach ausgezeichnet. Ich habe ja gerade schon ein bisschen gelacht über Hamsterfilm GmbH. Wie entsteht eigentlich ein Name für eine Filmfirma? Also du hast dich ja für Red Balloon entschieden, weil Rot deine Lieblingsfarbe ist? Oder wie bist du dazu gekommen?
Das war ein schwieriger Weg. Ich glaube, fällt allen wahnsinnig schwer, einen Namen für eine Firma zu finden. Man konsultiert alle Freunde, sperrt die nächtelang zusammen ein. Die dürfen den Raum nicht verlassen, bevor der Name da ist.
Und
man
es
hat
gibt
immer
Popcorn
noch kein
und Alkohol, und das, nehme ich an.
Natürlich. Und der Name ist immer noch nicht da. Und in diesem Fall hat mir meine Tochter geholfen. Die kam mir mit einem roten Ballon entgegen.
Sehr schön.
Und dann dachte ich, ich wollte ja immer Kinderfilme produzieren. über einige Umwege habe ich das auch endlich geschafft. Und dann ist mir der Film von Lamouris über den Weg gelaufen. Dann dachte ich, das ist genau das, Le Ballon Rouge. Und dann dachte ich, Ballon Rouge ist so schwer international. Mit Französisch tun sich einige sehr schwer. Und dann habe ich das Ganze Red Ballon genannt.
Sehr schön.
Und ja, so kam das.
Ja.
So kam das. Und Hamsterfilm war, glaube ich, Hamsterfilm, weil wir dachten, alle Kinder lieben Hamster. Aber das wurde uns in der Branche auch immer wieder, haben uns alle gefragt, was ist das denn für ein alberner Name? Das könnt ihr doch nicht ernsthaft machen, eure Firma Hamsterfilm zu nennen. Ja, da wird man nicht ernst genommen. Wurden wir aber doch.
Na gut, dann kommen wir erstmal zu Malika Rabahalla. Du wurdest 1970 in Frankreich geboren. Nach deinem BWL- und Fremdsprachenstudium in Paris hast du für Umwelt-NGOs in Costa Rica gearbeitet und später bei einem Filmfestival in Köln mitgearbeitet. In Boston hast du TV-Dokumentationen nach Lateinamerika vertrieben. Zurück in Deutschland warst du als Producerin, Co-Autorin und Co-Regisseurin tätig, bevor du 2011 zur Moin Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein gewechselt bist. Seit dem 1. Januar 2024 leitest du das Filmfest Hamburg, das in diesem Jahr vom 25.09. bis zum 4.10.2025 stattfindet. Malika, der Applaus hallt noch nach deinem ersten Filmfest. Ich habe wirklich niemanden getroffen, der nicht total begeistert war von deiner Inspiration, von deinen feurigen Ansprachen und natürlich auch von dem Programm. Wie geht's dir denn jetzt so gut dreiviertel Jahr danach, beziehungsweise dann quasi ja so ungefähr 100 Tage vom nächsten Filmfest? Beschwingt das oder belastet das? Weil in der Musik ist die zweite LP ja immer die schwierigste.
Ja, nicht nur in der Musik, im Film ist das auch so. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die Filme machen, sage ich auch immer, klar, der erste Film, damit macht man Bumm und danach muss man das weitermachen und wieder machen. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe auf meiner Seite tolle Kolleginnen und Kolleginnen, die mich unterstützen und ich verlasse mich auf die Filme, die auf uns kommen. Und hier sitzen zwei Damen, die auch solche Filme auch produzieren, die ganz oft bei uns laufen. Und ich glaube, wir werden wieder ein schönes Programm haben. Und wir haben natürlich die tolle Unterstützung von der Politik. Also ich glaube, ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, dass ich so glücklich bin, dass ich in Hamburg wohne. Ich bin einfach so beseelt, wie die Hamburger und die Hamburgerinnen mich aufgenommen haben. Das Publikum ist einfach ein tolles Publikum und die Politik hat uns unterstützt und unterstützt uns weiter.
Also Malika kommt aus der Schwärmerei für Carsten Broster nicht raus. In diesen Gesprächsrunden fällt der Name sehr schnell, deswegen habe ich ihn jetzt mal auch ausgesprochen. Aber wie gut ist denn die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Förderinstitutionen und Kreativszene in Hamburg?
Also ich finde, sie ist fantastisch, muss ich sagen, aus Produzentinnen-Sicht, weil in den Positionen überall einfach mittlerweile Leute sitzen, die super kompetent sind, super klug, super sympathisch. Und das ist einfach eine unheimlich tolle Kombination. Ich glaube, wir kennen uns alle sehr gut. Hamburg hatte schon immer den Vorteil, was ich auch von anderen Leuten aus anderen Städten gehört habe, dass wir uns untereinander sehr gut verstanden haben. Auch die freie Produzentenszene hält sehr zusammen. Wir unterstützen uns, wo es geht. Und ich glaube, diesen Spirit, den man hier in Hamburg hat, der ist sehr besonders. Das merken auch Leute, die hier zum Drehen herkommen. Das merken auch andere Produzenten. Das ist schon was Besonderes. Und selbst wenn man hier auch produziert und mit Behörden telefoniert, das haben ja Produktionsleiter gespiegelt, die ja viel mehr noch in anderen Städten jetzt unterwegs sind und da auch mit den Behörden zu tun haben, die sagen, in Hamburg ist das immer so niedlich, wenn man irgendwo anruft und man will irgendwie dieses und jenes sperren und dann sagt man Danke und dann am anderen Ende sagt irgendjemand immer, ja, dafür nicht, ne? Und das ist halt so ein Hamburger Schnack und ich glaube, der kommt gut an bei den Leuten und nun gut, ich bin Hamburgerin, die Einzige, wie ich ja gerade feststelle, aber ich mag meine Stadt und ich bin stolz darauf und ich freue mich so wahnsinnig, dass Malika das Filmfest leitet. Ich finde, Carsten bei seinen Reden zuzuhören, finde ich total toll. Ich meine, er hat ja eine große Liebe auch zum Journalismus und das merkt man ihm einfach an. Das, was er sagt, hat Hand und Fuß und ist durchdacht und klug. Und ich freue mich, dass Doro, meine sozusagen Freundin und Produzentin, Partnerin vis-à-vis sitzt und unsere Büros sind ja quasi direkt gegenüber und das ist schön. Doro ist immer viel unterwegs und hat viel zu tun und wenn man sich dann hier aber auch im Büro mal trifft, dann freut man sich. Man sitzt hier über einen Kaffee und erzählt sich und das ist einfach eine tolle Atmosphäre. Deswegen würde ich so sagen, das zeichnet uns aus.
Und weil du Lars, ja, die Geschichte von Hamburg, wenn du guckst, auch wie die Filmförderung überhaupt in Deutschland entstanden ist, Hamburg ist schon Vorreiterin gewesen als Stadt, weil das ist die Stadt, wo die Filmbranche sich zusammengetan hat und gesagt hat, lass uns eine Filmförderung sozusagen gründen. Das heißt, die Politik, die Zusammenarbeit mit der Politik hat auch da schon sehr früh funktioniert. Mhm. Das heißt, Politik und Branche arbeiten Hand in Hand und deshalb sitzen bei der Filmförderung jetzt im Gremium nur Leute, die Ahnung haben und die entscheiden über die Projekte. Das macht einen riesen Unterschied, finde ich.
Ja. Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Doro, du bist ja gebürtige Kasslerin. Hast du da nochmal einen anderen Blick drauf, weil die beiden stehen hier förmlich in Brand, wenn es um Hamburg geht?
Ja, ich kann mich da auch nur leider, zum Glück anschließen. Deshalb bin ich hier auch gelandet, weil die Filmförderung schon immer anders und innovativer und aufgeschlossener war und so lösungsorientiert. Man hat ganz oft Situationen während einer Produktion, wo man eine Filmförderung braucht, die wirklich ein Partner ist und hilft und manchmal auch den Bad Cop spielt anderen gegenüber zum Beispiel. Und aber auch, also nicht nur das, also die komplette Förderung und wie sie jetzt gerade auch unter Helge Albers nochmal neu aufgestellt wurde, ist fantastisch. Ich bin genauso in Feuer und Flamme wie die beiden Damen gegenüber.
Wie wichtig ist denn für eine Film- und Fernsehproduktion tatsächlich der Standort? Also klar macht man das immer, um eine Nähe herzustellen zu den Förderungseinheiten. Aber ich sag mal, andere Städte haben ja auch tolle Filmproduktionen. Wie wichtig ist denn für dich, Verena, du bist Hamburgerin, du wirst überhaupt gar kein anderes Argument finden wahrscheinlich, um nach Köln, Berlin oder München zu gehen. Aber hat das auch Einfluss auf andere Prozesse als nur die Nähe zur Förderung?
Naja, ich würde sagen, jede Stadt, jeder Ort, das kann man ja praktisch auf die ganze Welt ausbreiten, auch wenn man möchte, hat ja einen gewissen Spirit, hat ein Gefühl. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an, was man selber für eine Persönlichkeit ist. Was mag man? Was ist einem wichtig? Ich habe eine Zeit lang auch mal in Augsburg in Bayern Kulturhauptstadtbewerbung gemacht und Sponsoring. Und ich habe da auch ganz tolle Leute kennengelernt und auch mit wahnsinnig vielen netten Menschen zusammengearbeitet, auch für die Kultur. Und wir haben Dinge da auf die Beine gestellt. Aber ich muss sagen, ich habe, obwohl das auch eine tolle Erfahrung war, insofern Hamburg damals immer schon vermisst, weil die Hansestadt einfach eine gewisse Weltoffenheit hat und also schon immer Leute sehr willkommen geheißen hat. Das höre ich auch, wenn wir mit Produktionen beim Filmfest Hamburg waren, letztes Jahr mit unseren kanadischen Schauspielern, die das allererste Mal in ihrem Leben in Europa waren, in Hamburg. Und ich habe Dankesbriefe von den Eltern, von den Jugendlichen, die waren 19 und 20 bekommen, wie schön das ist und das hätten sie sich überhaupt nicht vorgestellt, wie Deutschland und wie Hamburg ist und wie toll sie aufgenommen sind. Und das ist schon auch der Spirit der Stadt Hamburg, muss ich sagen. Also vielleicht sehen andere Leute das anders, aber ich glaube auf jeden Fall.
Ich sehe das, ja, genauso. Hamburg ist so divers. Hamburg hat eine schmutzige Seite, eine schicke Seite. Hamburg hat tolle Natur um die Stadt herum, in der Stadt, die Binnenalster, also wo gibt's das sonst?
Ja.
Malika, du hast ja bei der Filmförderung früher gearbeitet.
Ja.
Jetzt könntest du ja im Nachhinein, weil als Filmfestchefin kriegst du die Vielfalt ja weltweit geboten. Ist dir denn der Filmstandort Hamburg auch an Filmproduktionen und so weiter vielfältig genug? Weil man ist immer sehr schnell bei den Gegensätzen bei Hamburg, Blankenese, St. Pauli und damit ist die Stadt schon sehr klar beschrieben, aber bietet es auch genügend Eimsbüttel und Eppendorf?
Ja, also ich finde schon, dass Hamburg perfekt ist, auch für Dreh. Ja. Also tatsächlich, wenn wir hören, wenn die Gäste kommen, also weil wir versuchen immer beim Filmfest Hamburg so zu sein, dass wir Gastgeber sind. Wir wollen die Leute motivieren, irgendwann zurückzukommen, vielleicht mit der Idee, auch hier zu drehen. Deshalb gibt es auch unter anderem diese Bootsfahrten mit unseren Gästen. Und ich finde, hier in Hamburg findet man sehr viel. Aber natürlich könnten wir auch noch Studios gebrauchen. Also es gibt schon Sachen, die wir verbessern können, oder? Das ist klar. Aber ja, das ist auch wieder typisch. Wir drei mit Hamburg sind wir einfach schon glücklich. Ich bin sicher, es würde Leute geben, die wir sagen, das ist nicht genug. Wir könnten natürlich mehr Geld gebrauchen. Wir könnten noch größere Studios gebrauchen, mehr Teams. Und was fehlt natürlich, sind Mieten, die ein bisschen günstiger sind, damit die Nachwuchs, also damit unsere Talente auch hier Fuß fassen können. Hamburg ist nicht so einfach. Also hier zu wohnen, finde ich schon, für viele junge Leute ist es auch ein bisschen schwierig, weil sie einfach uns zurückspiegeln, dass es auch teuer ist, in Hamburg zu wohnen. Aber Berlin ist auch nicht mehr so günstig, wie es war.
Überall.
Also, nee, treten sich ja alle auf die Füße, ne? Also ja. Als junge, sage ich mal, Nachwuchsproduzentin oder Produzent, ich glaube, das ist in Berlin auch nicht viel einfacher. Dann sind zwar die Mieten günstiger, aber kriegst trotzdem keinen Film vom Start weg. Also ich glaube, das kann kein Vorteil sein. Das glaube ich nicht, obwohl klar, es ist ja immer Luft nach oben. Wobei man auch sagen muss, Hamburg, wo in Zeiten, wo überall gespart wird und gestrichen wird, apropos Berlin, ist Hamburg eins der wenigen Bundesländer, die da nochmal was draufgepackt hat. Und das ist natürlich auch, das empfinde ich zum Beispiel als Anerkennung. Ich glaube, wenn ich in einem Ort leben würde, wo ich das Gefühl hätte, das, was ich als Arbeitsleistung, sage ich mal, in die Community reinbringe und die Filme, die ich mache, die sind nicht gewollt und es wird nicht wertgeschätzt, es wird nicht wahrgenommen, dann wäre das, glaube ich, sehr frustrierend, an so einem Ort zu arbeiten. Ich glaube, das wäre sehr schwer in diesen Zeiten. Und ich glaube, das geht ja, ich spreche da wahrscheinlich für alle freien Produzenten und Produzentinnen, in Zeiten, ne, wir hatten jetzt den Regierungswechsel, gewisse Förderungen mussten umstrukturiert werden, es stand einiges still. Und ich glaube, das war für die Branche insofern dann auch schwierig. Ne? Dann gab es weniger Geld von Sendern für internationale Kinoproduktionen. All das ist etwas, was den Markt natürlich belastet. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man wenigstens an dem Standort, wo man ist, dass man da das Gefühl hat, man hat so einen sicheren Hafen, in dem man einlaufen kann. Und wenn die ganze Welt um einen herum in Flammen steht, dann gibt es sozusagen aber irgendwo einen kleinen Ort, wo man sich sicher fühlen kann und von da aus wieder Kraft schöpfen kann, um alles Tolles und Positives und das Geschichten erzählen, was wir alle drei total hier lieben, das wieder nach vorne bringen zu können.
Geld und politische Zuwendung ist für Filmproduktion das eine. Das andere ist aber ja auch das Möglichmachen von Drehs. Ist Hamburg da so eine Möglichmacherstadt? Das heißt, ist es eigentlich relativ einfach, hier alles abzusperren, alle Möglichkeiten zu nutzen? Wie sieht da die Situation aus, Dorothee?
Ich glaube, da gibt es immer ein paar Hürden, die man nehmen muss, gerade wenn es um so bürokratische Geschichten geht wie Drehgenehmigungen. Also da gibt es schon Orte, in denen es gegebenermaßen kompliziert sein wird, was abzusperren, und dann gibt es andere Orte.
Was sind
Orte,
denn so mögliche No-Go-Areas, will ich diesen hässlichen No-Dreh-Areas?
Flughafen ist immer schwierig.
Ja?
Sorry.
Außer okay. Man kommt mit den
Zeiten. Wegen der Sicherheitsbereiche sozusagen.
Genau. ja, also aus wahrscheinlich unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, es gibt da vielleicht momentan nicht so die Person, die das Gefühl hat, da Ansprechpartner von deren Seite aus zu sein. Und ja, also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne? Wenn du an besondere Orte gehst, also jetzt mal den Flughafen als Beispiel, brauchst du natürlich eine Person, die da Lust drauf hat. Du musst von Hafenseite aus eine PR-Presse, wie auch immer, Ansprechpartner haben, der nicht irgendwie 120 Mal mit den Augen rollt, wenn da ein Filmteam um die Ecke kommt mit ihren ganzen Bedürfnissen und Wünschen und Hoffnungen und Träumen oder was weiß ich, sondern da muss jemand natürlich auch ein bisschen Lust drauf haben und das eben auch als als so eine Art Stadtmarketing, wenn man so will, betreiben, was es ja natürlich auch ist. Wenn wir die Filme hier in Hamburg drehen, dann bedeutet das auch immer was für die Stadt Hamburg. Und ich glaube, die Politiker und Menschen, die an gewissen Schaltstellen sitzen und das verstehen, ne, die unterstützen das natürlich auch. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil es gibt ja immer noch die Most Wanted Mentor und so. Und das ist einfach etwas, was man durchaus, finde ich, zu wertschätzen könnte, hätte, sollte.
Ja.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Die Most Wanted Man Tour ist vermutlich 10 Jahre her.
Ja.
Seitdem haben wir relativ wenig internationale Produktionen gedreht, die zumindest einen Wohlklang hatten. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat 3 Engel für Charlie, das war aber, glaube ich, tendenziell eher ein B-Movie, also erfolgreich war der schon mal gar nicht. Und die Elbphilharmonie wurde so unkenntlich gemacht sozusagen, dass sie zumindest nicht als Konzertsaal erkennbar war. Malika, warum wird hier so wenig Hollywood gedreht? Liegt das daran, dass Babelsberg einfach sehr viel Studio hat? Der gesamte Wes Anderson-Film ist dort entstanden. Hamburg hat, glaube ich, gar nicht so große Filmstudios, aber hat ja doch enorme Außenkulisse. Ich weiß, dass Anton Corbijn, der Regisseur, von Hamburg sehr geschwärmt hat und selber gesagt hat im Nachhinein, dass es noch eine Menge zu verfilmen gibt in Hamburg. Warum passiert das nicht, Malika?
Aber lustig, dass du das mit Anton Corbijn erzählst, weil der war tatsächlich zu Besuch hier beim Filmfest und so hat er so die Stadt kennengelernt, hat er gesagt, ich muss unbedingt wieder hier kommen und drehen. Das nur für die Gäste sozusagen, wenn wir Gäste nach Hamburg holen, deshalb sehe ich mich schon als Gastgeberin in meiner eigenen Stadt und das will ich auf jeden Fall weiterhin so machen. Ja, klar, Studios sind, das ist für die Produzenten und Produzentinnen noch einfacher zu planen, weil die wissen, okay, das Wetter wird stimmen, die haben ihre Bedingungen und die können das einfach eintüten. Größere Studios fehlen, aber das wird jetzt sich alles komplett ändern. Ich finde, in Deutschland bewegt sich jetzt im Moment sehr viel, das heißt, wir werden sehen, was da passiert. Wir vermissen die große internationale Koproduktion, also ich finde im Moment sowieso, bewegt sich auch wieder sehr viel, wie die Streamer und KI kommt. Das heißt, andere Sachen werden plötzlich möglich sein. Das muss man auch so sehen. Egal, wie kritisch man KI auch betrachtet, in Sachen Nachhaltigkeit und die anderen Seite der Medaille. Aber ich glaube, KI wird auch andere Möglichkeiten eröffnen für kleinere Produktionsfirmen natürlich. Also da ist auf jeden Fall was in Bewegung und in Deutschland überhaupt ist was in Bewegung. FFA, BKM, alle müssen jetzt zurechtrücken und ja, wir warten ganz, ganz spannend, ne, was jetzt kommt auf uns.
Was möglich ist. Und man muss halt auch sagen, Deutschland steht ja auch in Konkurrenz mit anderen Ländern, die große Studiokomplexe in Osteuropa haben, wo dann die, sag ich mal, wo man dann vielleicht unter Umständen günstiger vielleicht produzieren konnte oder der Tax Credit war besser oder, ne? Oder?
Das ist halt in Deutschland immer noch nicht attraktiv genug. Da gehen unsere ausländischen Koproduktionspartner lieber in andere Länder und ich ja meistens auch lieber. Also ich drehe aktuell eine Serie, 26 Episoden, Drehtag 108, das hört sich so aus.
Sehr schön.
Und da bin ich auch tatsächlich ins Ausland ausgewichen, weil da der Tax Rebate viel attraktiver ist als viel anderswo, als auch in Deutschland, finde ich.
Was müsste, also das ist ja etwas, was sich von der Stadt her nicht ändern kann. Die ganzen Steuergeschichten und so weiter. Nichtsdestotrotz, was könnte Hamburg denn verbessern? Wir haben jetzt 20 Minuten Loblied gesungen. Wo könnte man denn was verändern, damit tatsächlich Schauspieler einer Kategorie, wie es Philipp Seymour Hoffmann war beispielsweise oder Keira Knightley, wieder hier drehen würden?
Ich glaube, Infrastruktur ist bestimmt nach wie vor ein Thema. Ne, Erreichbarkeit der Stadt. Also ich glaube, da schauen Produktionen natürlich auch. Ne, wenn jetzt jemand nach Hamburg kommt und du musst aber immer erst über Frankfurt, München oder weiß der Henker wo anreisen, dann überlegt sich das eine Produktion auch. Ne? Also das muss man
also
auch sagen.
Also beim Festival wäre nice genau so. Ja. Weißt du, wenn du Gäste anfliegen lässt, die gucken natürlich, oh Gott, ist das so schwierig nach Hamburg zu kommen, Malika, weißt du, ich muss umsteigen in Lisboa oder keine Ahnung. Also das ist natürlich, die Direktflüge sind nicht mehr so vorhanden. Das
gibt's nicht mehr. Ja.
Genau, also
ich komme ja noch aus einer Zeit, da gab es das. Ne? Also als ich Jugendliche war, konntest du direkt nach Atlanta, nach New York, wo auch immer hinfliegen. Das ist ja alles gestrichen. Und das ist ein Problem für euch, für eure Gäste natürlich, ja, genauso. Für euch, ne?
Ja, also ist klar. Also ich finde, das ist eine große Komponente. Du merkst sofort, wenn eine Stadt da steht, ob mehr Flüge direkt sind aus größeren Städten. Ne?
Mhm. Also es scheint ein bisschen, als wäre der Flughafen Hamburg ein bisschen der Flaschenhals für den Erfolg
des
Hamburger Films.
Eine Komponente.
Nein, das ist eine Komponente.
Ja. Und das Geld natürlich. Also klar, am Ende muss man einfach gucken, wie viel Geld kriegst du aus Hamburg und wie viel Geld kriegst du woanders hin? Also
klar,
wenn die Budgets höher sind in anderen Bundesländern, dann kriegen sie natürlich viel mehr Geld und müssen ja auch viel mehr Geld da ausgeben, ja, weil das ist das System der Filmförderung. Das sind regionale Effekte. Das Geld muss im Land ausgegeben werden.
Ja. Aber wenn Hollywood nicht nach Hamburg kommt, dann geht Hamburg halt nach Hollywood. Die letzten Oscar-Preisverleihungen haben tatsächlich immer wieder mit Hamburger Beteiligung stattgefunden. Wie empfindet ihr jetzt mal außerhalb von euren eigenen Filmen so den Austausch und die Kreativität dieses Filmstandorts?
Ja, also jetzt mal abgesehen davon, ich meine, Ilka hat an der Hamburg Media School, wo ich auch studiert habe und jetzt unterrichte, studiert und war mit Lehrerzimmer nominiert für den Oscar. Und Rasulov hat hier seine, schon vor Jahren, bevor er für den Oscar nominiert wurde, hier auch sozusagen eine neue Heimat, eine zweite Heimat vielleicht gefunden. Und so gesehen, das sagt ja auch was über die Stadt aus eigentlich, ne? Also, dass die Ausbildung hier fantastisch ist und es gibt die Möglichkeiten, ne? Auch jemand, mit dem ich arbeite, Katrin Gebbe, hat den Emmy gewonnen, dreht in London und wir reden ständig darüber, so, wann drehen wir jetzt den nächsten Film in Hamburg und haben wir total Lust drauf. Also, die Leute und die Kreativen, die kommen alle auch wieder super gerne zurück, weil eben, ich finde schon, dass das Klima dafür gegeben ist. Was man sagen muss, und das betrifft, glaube ich, weniger Hamburg als vielleicht eine generelle Frage, welche Möglichkeiten haben generell junge Unternehmer, jetzt mal von Film ganz abgesehen, heute sich überhaupt selbstständig zu machen? Und ich glaube, das betrifft gar nicht nur die Filmbranche. Ich glaube, da kannst du auch in andere Bereiche gucken und das muss man sich halt ernsthaft fragen, ne? Also ich glaube, wir sind da eben auch von betroffen, aber wie sieht es mit dem Nachwuchs auf? Wie attraktiv ist das? Wie ist die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, ne? Wie diverse stellt sich ein Standort, nicht nur ein Standort, sondern eine ganze Industrie auf? Wie kriegen wir das alles irgendwie gut zusammen? Und ich glaube, da ist immer Luft nach oben. Das hat jetzt weniger mit dem Standort Hamburg zu tun als mit so einer generellen Frage. Und die ist natürlich sehr groß und die lässt sich eben auch nicht einfach beantworten, weil das ein sehr komplexes Thema ist.
Mhm. Aber es ist ja ein bisschen so, dass im Grunde ja vor allen Dingen ein Mann für internationalen Hamburg-Film steht, das ist Fatih Akin, der in Serie auf den großen Filmfestivals zu Gast ist, prämiert wird. Wie auch immer, jetzt warten wir alle auf Amrum, beispielsweise eine klassisch deutsche Produktion. Ist es möglicherweise so, dass man sich da vielleicht auch zu lange drauf konzentriert hat, immer wieder Fatih Akin auf dieses Podest zu setzen, berechtigterweise natürlich, weil er tolle Filme gemacht hat, aber wie sieht es denn mit der Nachwuchsförderung hier aus?
Nö, also ich finde, Fatih ist halt einer, sag ich mal, der Ersten gewesen, der den Goldenen Bären mit Gegen die Wand gewonnen hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es ja nicht sein erster Film war, ne? Das ist, glaube ich, sein 6., 7. Film gewesen. Dahinter steht eine Independent-Produktionsfirma, nämlich Wüste Film, die jahrelang ihre breiten Flügel ausgebreitet hat, um ihm auch diese Möglichkeit zu geben, ihn gefördert hat, seine Handschrift zu entwickeln. Und dann, wenn jemand den Goldenen Bären gewonnen hat oder die Goldene Palme oder den Leoparden oder weiß der Henker was wo, dann sozusagen ist das natürlich ein Startschuss. Und das finde ich auch sehr richtig, dass man diese Menschen und Kreativen, und es ist egal, ob es Regisseure, Autoren oder Produzenten sind, dass man die auch weiter unterstützt. Und dann, finde ich, gehört das dazu. Aber es gibt seitdem ja auch andere Leute, ne? Also wie gesagt, Katrin Gebbe gehört da genauso dazu. Ilka, Nora Finkscheid hat Systemsprenger ja auch nicht in Berlin, sondern in Hamburg gedreht. Also man darf einfach mal nicht vergessen, wer hier alles herkommt. Und wenn man sich dann so mal die Preise anschaut, ne, da sind sehr viele Absolventen der Hamburg Media School dabei, die Grimme-Preise und alles Mögliche gewinnen. Also von daher denke ich schon, dass das eigentlich für sich spricht, oder?
Auf jeden Fall. Und Nachwuchs kostet Zeit und Geld. Du musst ja Zeit lassen, weil die müssen deine Stimme entwickeln. Das heißt, Es geht nicht darum, dass du nur Geld gibst als Förderung. Du musst auch an der Seite bleiben, weil sie natürlich Unterstützung brauchen. Die brauchen gute Produzenten und Produzentinnen und die brauchen auch Förderung, die auch versucht, auch andere Modelle. Es ist nicht immer nur das Geld. Und die Förderung in Hamburg hat ein neues System mit dem Nest, wo sie einfach die jungen Leute wegschicken für ein paar Tage, damit sie sich austauschen über ihre Stoffe und um zu checken, was ist tatsächlich in diesem Stoff drin. Du willst das erzählen, erzähl uns das und wir sagen dir zurück, was wir verstanden haben. Und das ist das, was man auch versuchen sollte, sozusagen diese jüngere Stimmen einfach wachsen zu lassen. Katrin Geber hatte das Glück, dass sie Verena an ihrer Seite hatte. Weil, wie du sagst, Tore Tanz war übrigens das erste Projekt, was ich in der Hand hatte, in der Filmförderung, als ich da ankam. Und ich sag, oh Gott, welche Frau wird das produzieren? Will ich unbedingt wissen, wer traut sich sowas zu produzieren? Mhm. Weil es klar ist, das wird eine lange Reise sein. Die wird sehr viel Nein hören müssen, warum sie das nicht machen kann und darf. Und die war sehr mutig. Die ist die ganze Zeit an der Seite von Katrin Geber geblieben und ein fantastischer Erfolg geworden. Und es sollte, Lars, es sollte ein TV-Stück werden. Und dann schickte sie uns doch den Rohschnitt und ich war mit der damaligen Leiterin Eva Hubert unterwegs und habe gesagt, Eva, hast du dir diesen Rohschnitt angeguckt? Sie meinte, nee, noch nicht. Und ich sage, bitte guck dir das an, bevor wir das auch ans Gremium weiterleiten. Ich bin umgekippt. Ich habe gedacht, das ist der Wahnsinn. Die hat das gemacht. Die hat das wirklich gemacht, was sie auf dem Paper hatte. Und dann kam die ganze Geschichte, dass wir gesagt haben, wir helfen mit der Postproduktion, damit es aus dem Fernsehstoff auch ein Kinofilm wird.
Also die Notwendigkeit war gegeben, weil der Fernsehfilm möglicherweise erst ab 23 Uhr hätte gezeigt werden können.
Nee, nicht nur das, weil du brauchst auch eine Kinomischung. Du musst auch Leute haben, du hast auch Leute wie Matthias Elfert, die sich das angeguckt haben und sie ermutigt haben, wieder, weißt du, der Standort hat sie unterstützt und jede haben ihr die Stimme gegeben, trau dich, mach das, wir sind an deiner Seite. Das heißt, sie ist danach zurückgekommen zu uns, sie hat gesagt, ich brauche ein bisschen mehr Geld, weil ich brauche eine Kinomischung, ich brauche das, das, professionelle Gestalten. Und dann geht sie auch noch nach Cannes. Also da war die Reise perfekt für uns alle. Aber es ist klar, wir haben sofort gesagt, fantastisch. Also dieser Film wird auf jeden Fall eine längere Reise haben. Und ich freue mich sehr für sie.
Dorothee, wie sehr ist denn Treue dein Teil des Erfolgs? Also wie sehr siehst du dich auch in der Situation als Filmproduzentin, Talente zu fördern und auch nach dem ersten Rückschlag an der Seite zu bleiben?
Das ist der Grundstein aller meiner Zusammenarbeiten. Also ich habe fast mit allen Regisseurinnen einen zweiten Film, einen dritten Film gemacht. Also das ist einfach, ja, das ist was ich mir ganz groß auf die Flagge geschrieben habe oder wahrscheinlich gar nicht auf die Flagge schreiben musste, weil ich einfach so bin. Und weil ich also nicht nur mit Kreativen zusammen, sondern auch mit Co-Produzentinnen zusammen, das zahlt sich einfach aus, wenn man nicht nur ein Projekt zusammen erlebt, sondern mehrere Projekte, weil man immer besser wird in dem, was man tut und gemeinsam viel lernt und gemeinsam halt auch ein Netzwerk bildet. Also was nicht nur bei Nachwuchs auch so wahnsinnig wichtig ist, alles ist Netzwerk. Über gewachsene Beziehungen funktioniert alles, meiner Meinung nach. Ja.
Ist das möglicherweise auch Teil des Einflusses des Standorts Hamburg? Diese Idee des ehrbaren Kaufmanns, Händedruck zählt. Es ist nicht ganz so schnelllebig wie und vielleicht auch viel heiße Luft wie in anderen deutschen oder anderen europäischen Städten. Malika, wie erlebst du das?
Ja, ich finde schon, dass die Branche hier klein und gemütlich ist. Und wir sagen uns auch, wenn der Schuh drückt, das ist auch wichtig. Wir haben auch offene Gespräche miteinander. Aber es ist schon so, du hast recht. Wir können uns immer gegenseitig anrufen und wir unterstützen uns, was wir können. Also egal, ob du Festival bist, Produktion, Tonmann. Wir sind uns wirklich, wie Doro sagt, wir sind das als eine Riesenfamilie. Und da hast du recht. Also für uns geht es darum, dass wir diese Werte teilen. Wir sind eine Stadt, wo wir gern Menschen aufnehmen, die uns auch unterstützen sollen. Und dann lassen wir die auch mitwachsen sozusagen. Und Mohammad Rasoulof ist ein fantastisches Beispiel. Deshalb lebt er auch so gern in Hamburg.
So, jetzt könnt ihr diese Filme alle produzieren. Du lädst sie aufs Filmfest ein. Dann sind aber ja die Konsumenten auch noch total wichtig. Ist Hamburg denn eine Stadt, so wie im Fußball, wo man sich nur wundert, wie teilweise schlechten Fußball sich die Leute bereit sind anzugucken? Beide Bundesliga-Stadien sind ausverkauft, immer wieder. Wie ist das von den Konsumenten hier speziell für die Filme, die ihr repräsentiert, also Arthouse, oder darf man das gar nicht so über Hamburg sehen, Doro?
Also ich finde, das ist ein ganz toller Standort, um zuerst mit einem Film rauszukommen, weil hier gibt es das Publikum, das solche Filme und die Notwendigkeit solcher Filme wertschätzt und auch ins Kino geht. Also letzte Woche hatte ich gerade hier von Jurt ganz schöne Premiere in zwei Kinos und ich war leider nicht da, aber der Regisseur ist hergekommen und der wurde ganz warm aufgenommen und hatte ganz tolle Diskussionen hinterher mit dem Publikum und deshalb finde ich das gut und wichtig.
Ja.
Hier.
Malika, also was möchtest du?
Also als Festival kann ich dir sagen, das ist ein fantastisches Publikum, was wir hier haben. Ich sehe die Diskussionen, die da entstehen nach den Screenings und das ist auch ein Feedback, was ich bekomme, wenn ich danach mit den Gästen sitze. Also das Publikum ist klug, das Publikum hat Emotionen, das Publikum hat Empathie, das Publikum irritiert auch mit anderen Fragen. Genau so muss ein Publikum sein. Also ich finde wirklich, ich meine das wirklich ernst. Ich finde, das ist ein sehr besonderes Publikum. Und auch, als ich noch nicht beim Filmfest war, wir hatten ein Screening hier, eine Premiere, als ich noch bei der Filmförderung war und dann kam der Regisseur zu mir und meinte, ey, die stellen echt coole Fragen. Und das ist das Beste, was du hören kannst.
Ja. Ein bisschen nerdy, ne? Also das die Hamburger.
So. Ja. Aber ich habe niemals Angst, wenn ich hatte ja jetzt schon ein paar Mal die Freude, auf das Filmfest eingeladen worden zu sein mit internationalen Regisseurinnen und die waren immer so begeistert von den Fragen vom Publikum, immer. Und da muss man sich vorher auch gar keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht gut laufen könnte.
Ja. Und die können trotzdem kritisieren, weißt du? Also das ist nicht so, dass sie alles gut finden, aber sie stellen Fragen und wollen Antworten, aber kluge Fragen.
Sie setzen sich damit auseinander.
Ja,
ne?
Also das ist halt nicht so,
nichts Schlimmeres als so schweigen,
ja, genau.
Wenn der Vorhang zugegangen ist. Das ist ganz schlimm.
Liegt es nicht nur daran, was hier produziert wird, was hier prämiert wird, sondern möglicherweise auch daran, dass wir, wie ich das zumindest sehr subjektiv empfinde, mit dem Zeise-Kino und Matthias Elwart, genauso wie mit Familie Grassmann im Abaton, man kann das noch weiterspinnen mit dem Magazin und so weiter, einfach ganz fantastische Kino- und Kinobetreiber haben, die jeden noch so kleinen, absurden Film eine Chance geben, so wie im Zeise schon seit etlichen Wochen und Monaten und Jahren eine Ottensen-Dokumentation gezeigt.
Das macht Matthias seit Wochen.
Da kenne ich jetzt die Unterschiede zu anderen Orten nicht, Verena. Du wahrscheinlich auch nicht, bist ja aus Hamburg kaum rausgekommen. Aber wie war das in Augsburg? Wie war das in Augsburg? Nein. Ist das auch etwas, was dazu beiträgt?
Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ne? Also ich glaube, das ist auch eine lebendige Szene und trotzdem finde ich, also mich interessiert auch der Kontakt zu den Kinobetreibern. Ne? Also das ist irgendwie, da würde ich mir manchmal sogar wünschen, dass wir das sogar noch viel mehr pflegen könnten. Also es liegt ja auch an uns selbst, aber das möchte ich alles noch viel besser verstehen. Was sind die Nöte, was sind die Hoffnungen, Malika, mit deinem französischen Hintergrund? Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man mit französischen Kinobetreibern redet, was die nochmal für andere Konzepte haben, wie die auf ihre Schulen und auf die Sachen eingehen, und das hat noch vielleicht auch nochmal kulturell eine ganz andere Tradition, aber da würde ich mir wünschen, dass wir da vielleicht manchmal noch die eine oder andere Barriere überwinden und da uns vielleicht sogar noch ein engerer Schulterschluss manchmal stattfindet, damit wir noch besser die Filme, die wir machen, noch näher ans Publikum, den Kinobetreibern auch noch mal mehr verstehen, was brauchen die, um die Filme erfolgreich bei sich im Kino präsentieren zu können und solche Sachen irgendwie. Also die merken ja am ehesten, was das Publikum will. Ne? Also ist das, wie wichtig ist das, dass die Regisseurin, dass das eine Kinotour gibt?
Ja, aber wenn man nichts anbietet, dann kommt nichts. Ne? Wollen die das auch nicht.
Ja, denn, also, aber Kinotouren werden oft aus finanziellen Gründen, gerade bei kleineren Filmen, oft gestrichen. Ne, weil das dann ist die Kohle
nicht
da. Kann
man vielleicht in der Förderung noch was machen, weil das Beispiel Frankreich da ja auch immer so hervorragend ist.
Aber ja. Es stimmt schon, also die Kinos, die geben sich so viele Mühe. Also ich finde, man sollte auch über die Verleiher zuerst sprechen, weil viele Verleiher trauen sich auch, kleinere Filme zu nehmen, wo sie wissen, das Publikum ist nicht so groß, aber das Thema ist wichtig und ich will das unbedingt dem Publikum nahebringen. Und dann gibt es diese fantastischen Kinobesitzer hier in Hamburg, die auch tatsächlich alles tun, damit der Film auch begleitet wird. Weil seit der Corona-Krise haben wir auch gesehen natürlich, dass die Leute nicht mehr so viel ins Kino gehen. Viele von denen sagen, okay, ich kuratiere das selber zu Hause und gucke ich mir den Film und zwischendurch gehe ich auf Toilette oder mache ich mir noch ein Butterbrot. Was man vergisst, ist, meine Kino ist einfach einmalig, weil ich weine mit anderen Leuten, ich lache mit anderen Leuten und diese Empathie, der hat man einfach nur einmal. Und noch, also on the top, das heißt, die Kinobetreiber müssen sich überlegen, was mache ich, wen bringe ich auch, also wen kann ich anrufen, der auch hier in der Stadt ist oder nach Hamburg kommen muss, damit ich auch mein Publikum was anbieten kann. Also das heißt, es ist nicht nur Filme zeigen, kuratieren, was schon richtige Arbeit ist, sondern auch sich darum bemühen, noch ein extra Event.
Das Eventmanagement.
Ja, noch ein extra Event dafür zu organisieren. Und das bedeutet auch Ressourcen. Du brauchst Geld, weil du musst diese Leute einreisen lassen. Die sitzen manchmal in Köln und dann lässt du die vielleicht doch eine Nacht früher kommen, weil die Deutsche Bahn vielleicht doch nicht so pünktlich ist. Also weißt du, das kostet Geld und das muss man auch sehen. Also was unsere Kinobetreiber in Hamburg und Betreiberinnen, es gibt auch Frauen, die das auch machen. Die Arbeit, die sie machen, ist wirklich sehr wertvoll und wichtig.
Film bedeutet ja für, ich sag mal, den Konsumenten auch Glamour. Also die Frage nach mehr Filmfeiern beispielsweise, nach Hollywood, was wir vorhin schon besprochen haben, hat ja auch alles was mit Glamour zu tun. Also dass Leute hierher kommen, die von ihrem eigenen Ruhm ein bisschen auf die Stadt niederprasseln lassen. Wir haben ja jetzt doch sehr über das Handwerk sozusagen irgendwie gesprochen. Fehlt Hamburg da nicht manchmal ein bisschen mehr glamouröses Zutun, vielleicht auch durch noch eine Gala oder was auch immer. Also wenn ich so vor 20 Jahren zurückgucke, da wusste ich jede Woche nicht ganz, gehe ich jetzt Dienstag oder Mittwoch zu einer Filmpremiere. Das ist, glaube ich, ja mittlerweile deutschlandweit irgendwie alles viel weniger geworden. Aber was könnte man da tun?
Ja, wir haben den einen oder anderen Preis ja leider verloren in letzter Zeit,
zum Beispiel,
wo du das gerade ansprichst. Das ist natürlich, finde ich schon, ne, dieses Zusammenkommen ist extrem wichtig. Ich glaube, wir müssen das vielleicht nach der Corona-Zeit auch wieder ein Stückchen weit neu lernen, weil uns das ja eigentlich über eine gewisse Zeit jetzt auch erstmal in der Form nicht möglich war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder anderen Menschen. Irgendwie im ersten Moment ging es einem ja auch so, ne, dass man erstmal wieder, okay, jetzt muss man wieder das Party-Animal, irgendwie muss es wieder freigelassen werden, weil es wurde ja jetzt erstmal eine Zeit lang in den Keller gesperrt und das sozusagen geht vielleicht dann auch Kinogängern auch so, ne? Also die Kinos und die Filme haben sehr gelitten in der Corona-Zeit, ne? Und dann war es natürlich einfach, sich auf seine Couch zu setzen und mal durch die ganzen Streaming-Angebote zu zappen, musste man sich da nicht viel Gedanken drüber machen, aber Kino ist der Ort, der Menschen zusammenfängt.
Vielleicht muss der Deutsche Filmpreis nach Hamburg verlegt werden.
Vielleicht.
Das ist sowieso boring in Berlin.
Ja, also ich meine, da ist bestimmt noch Luft nach oben, aber auch das ist ja wieder eine Frage von Ressourcen. Ich meine, der Studio Hamburg Nachwuchspreis, den du da gerade auch angesprochen hattest, die haben sich jetzt zusammengetan mit First Steps in Berlin, um wahrscheinlich auch um Ressourcen zu sparen. Aber das ist natürlich schade für den Standort, ne? Weil das war immer eine Möglichkeit, immer ein besonderer Event, um die Leute hier am Standort zusammenzubringen. Und ich finde das immer toll, wobei man muss dafür ja sagen, Malika hat es geschafft, die Industry Days, denen einen so fetten Push zu geben. Da sozusagen freuen wir uns alle ja schon einen Schuh drauf, weil das ist natürlich fantastisch, was ihr geschafft habt mit dem Distribution Summit und Work in Progress, das alles nach Hamburg zu holen. Und ich glaube, das wird toll werden. Und da werden vielleicht viele Leute, auch aus der Branche, die vielleicht da gar nicht immer unbedingt vorher nach Hamburg gekommen sind, sich das jetzt irgendwie fünfmal überlegen und das wird ein Boost sein und das wird toll sein und ich freue mich da schon riesig drauf.
Die Stadt Hamburg,
ganz kurz, Lars, zurück auch zu dieser Glamour-Geschichte. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es auch weniger über Filme berichtet wird. Das darf man nicht vergessen. Früher hattest du einfach viel mehr Filmkritik und also Journalisten sozusagen, die über Filme groß berichtet haben mit Fotos und sowas. Es ist nicht mehr so. Das heißt, das hat auch was mit der Berichterstattung zu tun und Filmkritik ist ein bisschen am Sterben in Deutschland, finde ich. Also in Frankreich, wir sind immer noch, also ich freue mich, wir haben eine Zeitschrift, die heißt Télérama und da kommt, also alle Filme, die in der Woche rauskommen, werden richtig kritisiert und die kriegen Sternchen und sowas. Das ist die Zeitschrift für uns. Das hat jeder Konsument sozusagen. Und die große Zeitung, okay, nicht mehr, du kaufst die nicht mehr so, du bist online, aber trotzdem, die pflegen diese Filmkritik. Das heißt, Film spielt auch eine gesellschaftliche Rolle bei uns und das ist ein bisschen hier eingeschlafen.
Das stimmt, das ist in ganz Deutschland so. Selbst die Brigitte hat das nicht mehr, da werden nur noch PR-Texte irgendwie abgedruckt, also irgendwelche Dreizeiler und dann drückt es die dpa und alle schreiben davon ab. Es gibt sozusagen, man kann ja über Andreas Kilb denken, was man will, aber das war jemand, das Buch habe ich mir gekauft, noch als Filmstudentin und ich habe es geliebt. Ich meine, klar, der hat die Filme auch in der Luft zerrissen, aber er wusste immer, warum er es tat und er hatte Argumente und man konnte sie entweder mögen oder nicht mögen und mit ihm einer Meinung sein oder nicht, aber er hatte eine Haltung und das ist ja sowieso etwas, also ein ganz anderes Thema, aber diese Haltung zu Kunst, Kultur und zu sagen, ich finde diesen Film gut und zwar aus den und den Gründen und es ist mir ehrlich gesagt schnurzpiepegal jetzt mal, wo der läuft, aber ich kann euch genau sagen, warum dieser Film grandios ist und es ist egal, wie viel Zuschauer der hat, das ist ein Meisterwerk. Ne? Also erstmal jemanden, der so klug ist und sich auch in der Filmgeschichte und in diesem ganzen Metier so auskennt, wo sind die Schreiberlinge, weil es ist nicht nur in Frankreich, es ist ja auch in UK so, ne? Also wenn du da die essayistischen Betrachtungsweisen über Film liest, das ist ja ein Traum, das zu lesen, ne? Und da geht's gar nicht so viel darum, ne, wird ein Film jetzt zerrissen oder nicht? Und es ist auch weg von diesem, also eigentlich würde ich sagen, ich würde auch weg von diesem Sternchensystem gerne, weißt du? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ob ein Sternchen, drei Sternchen, fünf Sternchen ist ja schön, aber ich freue mich über einen echten Austausch, über wirklich Essay essayistische, kluge Diskussion.
Aber das gibt es jetzt, ja, das gibt es auf Social Media, auch in Frankreich über Kino. Das heißt, du hast immer zwei Kritiker. Der eine sagt, warum er den Film geliebt hat und der andere sagt, warum er den Film gehasst hat oder nicht gut findet. Und genau sowas, was gerade Verena sagt, eine Auseinandersetzung über Filme, egal in welche Richtung sie geht, die muss es weiterhin geben.
Das werden wir wahrscheinlich nicht ändern. Es liegt natürlich aber auch ein bisschen, weil sowohl Filmfestivals als auch Filmproduktionen ihre Bewerbung auch sehr stark zu Instagram und Facebook legen. Das ist nun mal leider die Wahrheit, dass Journalisten dadurch arbeitslos werden, weil die amerikanischen Multikonzerne im Internet einfach wahnsinnig viel Geld abgraben an Werbegeldern. Da kann man sich dann nur an die Nase fassen und hoffentlich lokale Medien bevorzugen in der Bewerbung. Aber das ist natürlich ein Grundübel, dem wir wahrscheinlich jetzt in so einem Hamburg-Gespräch kaum Herr werden können. Was ich aber wissen möchte ist, Hamburg ist immer sehr schnell dabei, so eine Sache irgendwie hochzuhalten. Also wenn jahrelang, wenn es um Digitalisierung ging und Internet, dann wurde Lars Hinrichs mit der Erfindung von Xing irgendwie hochgehalten. Das Miniaturwunderland galt so als der Leuchtturm des Entertainments sozusagen. Und ich sag mal so, wenn es um günstige Low-Budget-Serienproduktionen ging, dann war es viele Jahre der Tatortreiniger, der eigentlich auch nicht so richtig gewollt war vom Fernsehsender ganz am Anfang, was man so hört. Und jetzt sind es die kleinen Brüder mit den Discountern. Sehe ich das zu trennscharf oder ist es auch so ein bisschen so, dass das nur alle 10 Jahre möglich ist, so ein Erfolg? Und sucht ihr wiederum als Produzentin jetzt auch die ganze Zeit nach einer Truppe Losern, die vielleicht keinen Supermarkt führen, sondern vielleicht einen Flughafen? Ah, nee, gab es auch schon mit Lars Jessen oder von Lars Jessen. Sowas?
Ich bin ja überhaupt kein Fan von irgendwas ist erfolgreich, also muss ich es jetzt kopieren. Das interessiert mich gar nicht. Also ich bin auch kein Prequel, Sequel unbedingt, ne, wenn es dann passiert und es macht Sinn, okay, aber ich gucke mir das, also das ist etwas, das inspiriert mich weniger, als dass mich die Welt und das Leben, das wir leben, alle interessiert und inspiriert, Geschichten zu erzählen. Und es sind die Leute. Also ich glaube, ich bin generell auch, für mich persönlich kann ich das nur sagen, ich bin nicht so sehr getrieben, Relevanz, Story, da, da, da. Ich bin von den Menschen getrieben, weil ich immer glaube, ein fantastischer Regisseur, eine fantastische Regisseurin kann das banalste Thema dieser Welt besprechen. Es kann um, weiß ich nicht, Einsamkeit gehen, Überwindung von Einsamkeit, und es kann der Knallerfilm sein. Und dann kann irgendwie Hans-Fritzchen Pupsili mit irgendwie einem pseudo-relevanten Thema um die Ecke kommen und es kann ein total langweilig grottenschlechter Film sein. Also das ist gar nicht, für mich ist das gar nicht, also für mich ist das zum Beispiel nicht relevant. Mhm. Null. Sondern es geht immer, wer macht den Film? Was ist das für ein Blick auf die Welt, in die man eintaucht? Und das lieben doch auch die Menschen, die ins Kino gehen. Man wird doch verzaubert, wenn man in einen Film geht und man bekommt eine Welt offeriert, die man so nie kennengelernt hat, einen anderen Blick. Und es ist immer der Blick dieser Filmschaffenden, dieser Menschen, die diese Filme kreieren. Und das ist doch der Zauber vom Kino. Und ich persönlich galoppiere da irgendwie überhaupt keiner Relevanz oder irgendein, der Erfolg wird schon kommen, wenn man da hart dran arbeitet. Davon bin ich überzeugt.
Dorothee, lässt du dich inspirieren von so, Discounter war ja auch eine günstige Produktion, ja, muss man auch dazu sagen. Also auch die wirtschaftliche Seite, der Blick ist ja vielleicht für euch auch interessant, und zu sagen, wow, was die da hingekriegt haben.
Ja klar, denke ich immer wieder über ein Konzept nach, das wirtschaftlich günstig produziert werden könnte und ich ganz, ganz viel Geld damit verdiene. Aber irgendwie zieht es mich, wie auch Verena, immer wieder zu den interessanten Persönlichkeiten, mit denen man Tage und Nächte lang über Ideen spricht. Dann kommen da Filme raus, die ganz anders sind und die aber umso interessanter, relevanter und wichtiger sind, glaube ich. Hinten anstellen und immer das machen, was die anderen auch machen, hat mich noch nie weitergebracht.
Ja, Malika, du bist lange genug in Hamburg, dass du so ein bisschen von der hamburgischen Geschichte mitbekommen hast. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, und die Frage geht gleich auch an die anderen beiden Damen, welches Projekt, welches Zeitgeschehnis wäre es wert, verfilmt zu werden? Also ich weiß, es gibt die Planung für eine Serie, für die Hafenstraße, für die ganzen Gegebenheiten drumherum. Ich glaube, die Sturmflut ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal filmisch eingefangen worden. Aber gibt's, keine Ahnung, Udo Lindenberg-Film gibt es, Helmut Schmidt, weiß ich gar nicht. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre doch mal gut?
Das wäre mal ein Biopic.
Helmut Schmidt? Gibt es nichts über Helmut?
Ich glaube, es gibt kein Biopic über Helmut Schmidt. Nein.
Loki Schmidt.
Aber wer will so viel rauchen bei den Dreharbeiten, dass er die Hauptrolle übernehmen möchte?
Also so ad hoc, weiß ich nicht. Ich frage mich vielleicht morgen. Dann müsste ich mir damit...
Wir spielen das dann nochmal
ein. Ja,
gerne.
Ich meine, das hat es ja auch schon sehr oft gegeben. Ist ja immer wieder eigentlich die Reeperbahn und St. Pauli und der Kiez. Das ist natürlich etwas. Und das aber im Prinzip auf eine echte, rotzige Art auch zu machen. Also jetzt nicht so Bonbon-artig, sondern vielleicht eher in so eine authentischere Richtung zu schieben, ist bestimmt etwas, was ich mir vor, also nicht, dass ich es jetzt machen würde übermorgen, ihr guckt mich gerade alle so geschockt an. Nicht, dass ich das machen wollen würde jetzt, aber nee, fällt mir nur ein, ne? Das ist halt einfach, das ist über Hamburgs Tore hinaus natürlich bekannt, so eine Geschichte, und das ist bestimmt etwas, was auch so, ja, wahrscheinlich auch im Ausland irgendwie, ne, kennt man die Reeperbahn und das ist irgendwie der Anfang der Beatles, ne, also überhaupt die Hamburger Musikszene, da könnte man noch viel mehr zu machen.
Ich hab da was für dich. Das ist schon eine fertige Entwicklung von der Serie. Oh. Aber es ist allen zu schmutzig und zu dunkel und keiner will es haben.
Oh ja, dann mache ich sie.
Ich brauche deine Überzeugungskraft.
Aber über die Reeperbahn, meinst du? Ja.
Also das, was du jetzt mit deinen Andeutungen bewirkst, könnte wie ein Cliffhanger wirken.
Ja,
es wird aber leider gar keinen zweiten Teil von diesem Gespräch geben.
Nein.
Insofern ist es das Ende.
Ach,
und das Ende,
schade,
wird offen sein, was jetzt hier möglicherweise gerade an
entsteht,
einem großartigen Filmprojekt entsteht, was dann in drei, vier, fünf
Hamburg.
Jahren beim Filmfest Hamburg Premiere haben wird.
Wir wollen gerne bei Folge 333 wieder eingeladen.
Okay, in 300 Folgen, das sind dann in 300 Monaten, das ist sehr, sehr weit entfernt, ihr Lieben. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe das Gefühl, ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen an euch. Ihr habt das wunderbar erzählt. Ich danke euch für eure Einblicke in eure Arbeit und vor allen Dingen in eure Leidenschaft für den Hamburger Film. Und insofern sage ich Ahoi.
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 Dankeschön.
Danke.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.